TaxPod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wir sind sehr glücklich, wir haben mal wieder über eine ausgesprochen spannende Entscheidung zu berichten, die wir hier isoliert behandeln möchten und nicht nur im Überblick wie in unseren Rechtsprechungsübersichten. Und zwar etwas, was eigentlich, ja, kann man schon fast sagen, unser Tagesgeschäft eigentlich betrifft und auch viele Leute, die Nöte vieler Private Clients, die wir so kennen, insbesondere betrifft. Es handelt sich nämlich um ein Urteil zur Intransparenz, Zurechnungsbesteuerung von Familienstiftungen und in diesem Fall von einer Schweizer Familienstiftung. Das Urteil, über das wir sprechen, ist vom 3. Dezember 2024, also brandneu, Aktenzeichen 9R32/22. Und wir tun das hier zu viert. Alle Kollegen von Flickhocke Schaumburg neben Jens. Hi Jens, wie immer.
Hallo Götz.
Haben wir noch unsere Kollegen aus dem Hamburger Büro dazu geholt, die eben sich auch ganz intensiv mit Stiftungen beschäftigen. Und Jens, du kannst gerne ja gleich nochmal zwei Worte dazu sagen. Das sind einmal Ruben Reher. Herzlich willkommen, Ruben.
Moin, moin.
Und Tim Maslieski. Hi Tim, seid gegrüßt.
Moin Götz, danke für die Einladung.
Und ja, in der Tat relevante Neuigkeiten. Jens, ich würde dich allerdings als allererstes einmal bitten, einmal zwei Worte zu Jens und Tim zu Ruben und Tim zu sagen und dann vielleicht mal aus unserer Beratungspraxis zu berichten, was eigentlich es mit diesen Stiftungen auf sich hat und was unser Gefühl von diesem Markt ist, ob die Leute das wollen, warum sie das tun, was unsere Mandanten eigentlich bewegt.
Ja, sehr gerne, Götz. Aber bevor ich da einsteige, du hast ja gesagt, die Entscheidung ist aus Dezember und deswegen taufrisch. Also die ist natürlich letzte Woche veröffentlicht worden und deswegen ist sie taufrisch. Also nicht, dass hier die Zuhörer denken, wie bei uns ist taufrisch noch was ein halbes Jahr schon irgendwo rumhängt. Also es ist ja kein US-Beef sozusagen. Also von daher, das ist letzte Woche veröffentlicht und deswegen hatten wir gesagt, komm, darüber müssen wir mal sprechen. Und zwar war das wirklich eben mittlerweile, ich will nicht fast sagen leider, aber weil das sage ich gleich was zu, unser Tagesgeschäft betrifft. Ja, und hier unsere beiden Gäste, der Tim Maslieski von der Law School in Hamburg, Bucerius Law School, ist dort wissenschaftlicher Assistent bei der Frau Weitemeier im Lehrstuhl, hat das im Grunde, eigentlich kann man sagen, fast Tim, zusammen so mit dem Christian Süß, habt ihr das ja schon irgendwo auch mit irgendwie da, fast sagen, mit aufgebaut, mit der Birgit Weitemeier. Und das gibt natürlich dann sehr, sehr starken Stiftungsschwerpunkt, das gibt so einige in Deutschland, so auch der Hüttemann beschäftigt ja viel damit, aber man muss schon sagen, da die Frau Weitemeier auch im Verhältnis zum Steuerrecht, das ist schon so ganz besonders. Und deswegen ist das toll, Tim, dass du da bist und Tim ist eben nicht nur dort wissenschaftlicher Assistent und schreibt fleißig an seiner Habilitation, um dann mal irgendwann ordentlicher Professor zu werden, sondern er ist auch für uns tätig, für unser Team und da ich bin über jede Stunde glücklich, die er hier für uns arbeitet. Und der Ruben Reher war wissenschaftlicher Mitarbeiter eben auch an diesem Lehrstuhl und mittlerweile ist er bei uns Anwalt und deswegen haben wir gedacht, die beiden, also wenn hier irgendwelche Leute was von Stiftungen verstehen und zwar nicht nur Stiftungssteuerrecht, sondern auch Stiftungsrecht, dann ist das super und deswegen die beiden hier vor Ort. Und du hast ja schon gesagt, Götz, mit so einem gewissen Unterton, das betrifft jetzt auch so ein bisschen unsere Praxis. Das ist tatsächlich so. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren immer so, wenn es darum ging, machen wir eine Stiftung, setzen wir die irgendwie ein, war ich eigentlich immer jemand, der gesagt hat, so ein richtiger Freund bin ich davon eigentlich nicht. Ja, und warum bin ich das nicht? Ja, das fühlt sich irgendwie so nicht so wirklich unternehmerisch an. Ja, so das Vermögen ist weg. So, man hat ja eben dann auch nicht so die Kontrolle, da kommen wir gleich zu, ja, warum das eigentlich nicht so gut ist. Ja, also da muss man sich auch als jemand, der Unternehmer ist und der irgendwie eigentlich gewohnt ist, da die Kontrolle über Dinge auszuüben, also wenn man sagt, ich gebe das in eine Stiftung, ist es weg. Ja, so damit muss man erstmal geistig klarkommen. Ja, aber damit kann man auch klarkommen und mittlerweile ist das natürlich auch so, dass wir Strukturen finden, ohne dass ich das jetzt hier im Detail ausführen muss, wie wir natürlich auch über gesellschaftsrechtliche Möglichkeiten sicherstellen, dass man jedenfalls in dem unternehmerischen Bereich, und das ist ja dem Stifter typischerweise auch wichtig, dem ist ja nicht wichtig, da über die Stiftung irgendwie eine Kontrolle zu haben, dem ist wichtig, über das Unternehmen, das gegebenenfalls in dieser Stiftung ist, noch eine gewisse Kontrolle auszuüben. Und das kann man über entsprechende Strukturen schon sicherstellen. Aber was uns natürlich schon noch in der Vergangenheit immer wieder auch dann beschäftigt hat, ist die Frage, wie baut man eigentlich dann so eine Stiftung, wenn man sich dazu entscheidet? Und muss sagen, vielleicht bevor wir dazu kommen, es gibt ja letztlich mittlerweile auch einfach ganz, ganz viele Menschen, die einfach in die Stiftung drängen, aus verschiedensten Gründen. Ja, das hat eben Nachfolgethemen, dass man mit so einer Stiftung einmal die Nachfolge hinter sich bringen kann, dann ist das einmal zu Ende. Die Menschen wollen mobil sein. Ja, das, auch das hat man im Griff. Wenn man sein Vermögen in so einer Stiftung hat, dann hat man nicht die lästige Wegzugssteuer in den einzelnen Staaten. Und es gibt ja Länder wie zum Beispiel Deutschland, die die Wegzugssteuer immer schärfer machen und im Grunde die Menschen nicht weglassen wollen. Das Thema hat man nicht, wenn das Vermögen nämlich schon weg ist. Ja, und da gibt es verschiedene Spielarten, eben wie man so eine Stiftung dann an den Start bringen kann. Eine Stiftung hat auch den Vorteil, dass sie natürlich auch vor dem Zugriff von Dritten schützt. Ja, also wir haben das gesehen, Götz, ja, man kann ja den Benko, kann man ja finden, wie man will, der sitzt im Gefängnis und der hat sicher in seinem Leben nicht alles richtig gemacht. Ja. Aber wahrscheinlich eine Sache, die er richtig gemacht hat, ist, dass er einen wesentlichen Teil seines Vermögens in so einer lichtenständischen Stiftung geparkt hat, weil nämlich die Gläubiger sich ziemlich schwer tun, an das Vermögen heranzukommen, das in der Stiftung ist.
Und vielleicht, Jens, einen Einwurf. Also es ist ja auch nicht nur der Zugriff von Gläubigern auf das Vermögen, den die Stiftung für die Leute attraktiv macht, sondern ja auch teilweise ein Misstrauen vor dem deutschen Staat. Das muss man ja ganz klar sagen, mit dem Gefühl, auch in anderen Jurisdiktionen, jetzt gerade bei ausländischen Familienstiftungen unterwegs zu sein, ist ja auch verbunden oft ein Interesse an Sicherheit, dass manche Personen diesem Staat nicht mehr zutrauen, was erschreckend ist, aber existiert. Ja,
ja, und das sieht man ja auch an den Überlegungen, die es seit 2021 auch auf EU-Ebene gibt. Das EU-Parlament hat ja mal vor einigen Jahren in Auftrag gegeben, eine Machbarkeitsstudie für ein europäisches Vermögensverzeichnis. Ja, also dass jeder, der in der EU ansässig ist, soll im Grunde ein Vermögen über 200.000 Euro dort im Grunde offenlegen. Und natürlich ist eins der wesentlichen Ziele Geldwäsche, Kriminalität. Das sind doch alles hehre Ziele. Aber auch Journalisten sollen nach den Vorstellungen dieser Machbarkeitsstudie eben Zugriff haben. Und Dritte, wenn sie halt eben ein berechtigtes Interesse haben. Und das ist natürlich auch, ich muss sagen, so gerade für Unternehmerpersönlichkeiten, die nicht im Rampenlicht stehen wollen, die aber eben doch über ein hohes unternehmerisches Vermögen verfügen, ist das einfach nicht schön. Und dann ist es vielleicht in der Tat besser, man hat so eine namenlose Stiftung, die hinter allem steht, ja, und die hält letztlich das Vermögen. Aber was uns dann eben konkret beschäftigt, wenn man solche Stiftungen baut, das ist natürlich immer die Frage so, wie weit trenne ich mich von meinem Vermögen? Kann ich als Stifter eigentlich mit im Stiftungsrat sitzen? Kann ich das nicht? Was sind eigentlich so die Hindernisse? Ja, und wir wissen das, wenn das so eine Stiftung, und Ruben, du wirst gleich was dazu sagen, eine Stiftung innerhalb der EU, EWR ansässig ist, also vielleicht so eine liechtensteinische Stiftung. Wenn man möchte, dass eben das deutsche Steuerrecht da nicht durchschaut, dann muss man sich von seinem Vermögen wirklich getrennt haben. Und dann gibt es eben bestimmte Positionen, die ich nicht mehr ausüben kann. Es gibt bestimmte Restriktionen, wie ich auch nicht mehr auf das Vermögen zugreifen kann. Und da gab es in der Vergangenheit im Grunde viele Dinge, die waren ungeklärt. Ja, ist das ein wirtschaftlicher Blickwinkel? Ist das ein zivilrechtlicher Blickwinkel darauf? Muss ich eine Gesamtschau machen? Was ist eigentlich, wie wird das eigentlich insgesamt interpretiert, ja, diese Vorschrift, um die es geht? Ja? Und da muss man sagen, hat der BfH doch eine ziemliche Klarheit hier reingebracht und muss mal vorwegzunehmen, und dann könnt ihr dann da einsteigen, so ein bisschen das Zivilrecht hier glücklicherweise in den Vordergrund gestellt und wir doch eine gewisse Klarheit jetzt haben, wie wir dann letztlich diese Stiftungsstatuten strukturieren müssen.
Ja, alle Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht immer sich mit den Stiftungen, mit dem Stiftungssteuerrecht beschäftigen. Es ist so, dass eine Stiftung erstmal eine Körperschaft ist und Einkünfte der Stiftung sind Einkünfte der Stiftung. Da gilt das Trennungsprinzip, das wir ja aus dem nationalen deutschen Rahmen auch kennen. So einfach ist es aber leider bei ausländischen Familienstiftungen nicht. Da sagt der Gesetzgeber in § 15 Absatz 1, Einkünfte der Stiftung werden dem Stifter bzw. dem Begünstigten dann zugerechnet. Das ist sehr misslich von der Ausgangslage, weil wir damit eine Transparenz dieser ausländischen Familienstiftung haben. Das gilt auch für Trusts, also sonstige Zweckvermögen, Vermögensmassen etc. werden da in den Anwendungsbereich mit reingeholt.
Aber es ist eine eingeschränkte Transparenz, muss man sagen. Ja, also es geht nicht für die Erbschaftssteuer, um die Leute hier zu beruhigen, ja, sondern es geht nur darum, dass hier Einkünfte zugerechnet werden. Wir können natürlich uns die Frage stellen, das steht auch drin, auch Vermögen wird zugerechnet, was das eigentlich bedeutet. Weil ich hätte das Gefühl, die Bedeutung ist reduziert auf die nicht mehr anwendbare, aber noch existente deutsche Vermögensteuer. Aber da werden nicht etwa Wirtschaftsgüter zugerechnet, sodass es, ich sage, es ist schlimm genug, aber es ist ein bisschen abgeschwächt, das ist letztlich nur für die Einkommensteuer.
Und dann gibt es im Gesetz diese eine Möglichkeit, wie man aus dieser Falle wieder rauskommt. Und das ist der 15 Absatz 6, eine Escape-Klausel. Und die hat drei Voraussetzungen, wenn man den Wortlaut des Gesetzes so vor sich hat. Das sind nämlich Stiftungen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in der EU bzw. im EWR haben. Und das dann auch noch ein Land ist, mit dem Deutschland einen Informationsaustausch hat. Und dann, und das ist die wichtige Voraussetzung, dass die Verfügungsmacht über das Stiftungsvermögen dem Stifter bzw. den Begünstigten und ihren Angehörigen rechtlich und tatsächlich entzogen ist. Und das Urteil hat gerade, was diese Escape-Klausel angeht, hier doch also eine große Wirkung erzeugt. Denn einmal wurde diese EU-EWR-Restriktion wurde rausgenommen. Die Kapitalverkehrsfreiheit sagt, so sagt der BfH, dass jetzt diese Escape-Klausel auf alle Jurisdiktionen anwendbar ist. Und zweitens macht der BfH deutlich, dass für die Frage, ob etwas rechtlich und tatsächlich entzogen ist, zivilrechtliche Maßstäbe maßgeblich sind.
Ja, aber was heißt das jetzt konkret? Also beispielsweise, wir raten ja auch immer unseren Stiftern, die so eine Stiftung stiften wollen, Stiftung errichten wollen, ihr dürft nicht in den Stiftungsrat, sondern zieht euch bitte in den Beirat zurück. Das ist eben da so ein Beratungsorgan. Und würdet ihr sagen, künftig könnte auch ein Stifter oder ein Begünstigter im Stiftungsrat sitzen? Oder sagt ihr, nee, Moment, dann habe ich ja doch in gewisser Weise zivilrechtlichen Zugriff. Ja? Also was ist eigentlich, sozusagen geht es um das Stiftungsgeschäft, das letztlich dazu führt, dass es mir tatsächlich und rechtlich entzogen ist? Oder ist es letztlich die zivilrechtliche auch Organverfassung der Stiftung, die mir diesen rechtlichen Zugriff gibt? Was würdest du sagen, Tim?
Ja, es muss um das Zweitere gehen. Also letztlich muss ich mir beide Fragen stellen, wenn ich mich mit einer ausländischen Stiftung auseinandersetze. Das sind aber zwei unterschiedliche Maßstäbe und das hat auch der BfH hier jetzt nochmal klargestellt. Die erste Frage ist, haben wir überhaupt Vermögen, was für steuerrechtliche Zwecke übergegangen ist auf die Stiftung? Das ist eine Frage, die sich so beantwortet, für ertragsteuerliche Grundsätze, wie wir das sonst auch beantworten. Haben wir hier eine Zurechnung bei der Stiftung oder haben wir vielleicht noch wirtschaftliches Eigentum, was beim Stifter verblieben ist? Dazu gab es alte Rechtsprechungen des BfH, wo es um liechtensteinische Stiftungen ging, die letztlich nur wie eine Spardose des Stifters funktioniert hat, wenn man mal so möchte. Da gab es zwar ein Rechtskleid, aber man konnte letztlich die Stiftungsorgane jederzeit anweisen, das Vermögen auch wieder zurück zu übertragen auf den Stifter. Da hat der BfH entschieden, hier haben wir schon nach 39.2 Nummer 2 gar keine Zurechnung bei der Stiftung, sondern weiterhin wirtschaftliches Eigentum des Stifters und dann vielleicht später der Destinatäre. Über die Hürde müssen wir erstmal kommen. Das heißt, wir müssen nach allgemeinen Maßstäben eine Zurechnung von Wirtschaftsgütern und Vermögen bei der Stiftung haben. Und dann können wir trotzdem im Anwendungsbereich des 15 Absatz 1 sein. Der ist ja wahnsinnig weit. Wir müssen einfach nur sagen, eine ausländische Familienstiftung, Anfallsberechtigte oder Bezugsberechtigte sind Angehörige einer Familie. Und dann behandeln wir die transparent. Und dann kommen wir in den 15 Absatz 6, Rückausnahme von der Transparenz, wenn das Vermögen rechtlich und tatsächlich entzogen ist. Und hier hat man immer schon gesagt, das muss ja jetzt irgendwie was anderes sein. Es kann ja nicht dieselbe Frage sein, die wir oben schon mal behandelt haben. Und das sagt jetzt auch der BfH als ein systematisches Argument, weil wir ja oben schon einmal uns gefragt haben, ist das Vermögen überhaupt der Stiftung zuzurechnen, kann es jetzt hier nicht wieder auf dieselben Maßstäbe ankommen, sondern man muss sich jetzt hier streng an der Zivilrechtslage orientieren. Das heißt, wer ist es denn, der hier die Entscheidung bei der Stiftung über die Verfügung über dieses Vermögen trifft? Das sind die Stiftungsorgane. In unserem Beispielsfall war das so, dass es ein Stiftungsrat ist. Der war hier nicht mit Destinatären besetzt, auch seit Jahren schon nicht mit den Destinatären der Stiftung besetzt. Und deswegen hat das Finanzgericht gesagt, hier gibt es doch gar keine Einflussmöglichkeit der Destinatäre. Das Vermögen ist dem ist ihnen rechtlich entzogen und es gibt hier auch keine Anhaltspunkte dafür, dass das tatsächlich irgendwie anders gewesen sein sollte, als das rechtlich geregelt war. Und deswegen sind wir im Anwendungsbereich von 15 Absatz 6, wenn wir den auch auf Drittstaatenkonstellationen anwenden, und das hat der BfH bejaht.
Und das ist total geil, weil damit ja das BMF-Schreiben, also der Anwendungserlass des ASTG, ja noch viel enger ist. Die sind ja viel diffuser und sagen, ja, wenn man das irgendwie kontrolliert. Und damit ist auch das Urteil vom FG Hamburg, 307 aus 19, welche noch latente Zugriffsmöglichkeiten als schädlich angesehen hat, die sind jetzt weg. Und jetzt können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, entscheidend ist, hast du zivilrechtlich die Möglichkeit, lieber Stifter, hier Vermögen von der Stiftung auszukehren oder eben nicht?
Ja, und deswegen, ich komme nochmal zurück darauf, was das konkret heißt. Also wir haben jetzt gelernt, im Stiftungsrat sollte ich besser nicht sitzen. Aber wir können ja zum Beispiel auch Dinge in die Stiftungsstatuten schreiben. Also wir können zum Beispiel überlegen, so könnte zum Beispiel drinstehen, 80% der Gewinne, die so in so einer Stiftung da ankommen, die sollen ausgeschüttet werden an die Begünstigten. Die Stiftungsräte können immer noch frei entscheiden, wer das sein soll. Ja? Aber würdet ihr sagen, das geht, oder sagt ihr, boah, das ist aber schon so doch ein bisschen weitgehend?
Also ich sehe da jetzt kein Problem mit dem 15 Absatz 6, weil wenn es zur Auskehrung kommt, dann müssen wir uns ja eigentlich auch gar nicht über die Zurechnung unterhalten, weil wir dann ja eine tatsächliche Auskehrung haben. Und das BfH-Urteil selbst spricht ja von Verfügen. Also dass man selber darüber entscheidet, was damit passiert. Und wenn man da jetzt einen Anspruch hat, würde ich das jetzt erstmal als unschädlich ansehen.
Okay.
Man muss natürlich sehen, was für einen Fall wir hier hatten. Und der Fall war quasi am anderen Ende des Extrems, den hier der BfH entschieden hat. Also wir hatten hier eine Schweizer Familienstiftung. In der Schweizer Familienstiftung ist es ohnehin schon so, dass nicht voraussetzungslos ausgekehrt werden darf an die Destinatäre, sondern nur zu bestimmten Zwecken. Zum Beispiel hier in der Stiftungssatzung war geregelt für Krankheitskosten, Studienaufenthalte, Gründung einer eigenen Existenz oder persönlichen Notlagen. Und dann war es im völligen Ermessen des Stiftungsrats, ob ein solcher Fall vorliegt und in welchem Umfang die Destinatäre dann begünstigt werden sollen. So. Und in dieser Konstellation hat man gesagt, naja, hier ist es doch der Stiftungsrat, der alles entscheidet, und die Destinatäre haben hier überhaupt keinen Einfluss darauf, wie die Verfügungen laufen. Je weniger Optionen ich jetzt diesem Stiftungsrat lasse, und insbesondere wenn ich stattdessen die Destinatäre irgendwie einbinde auf Stiftungsebene und sage, die entscheiden zum Beispiel im Rahmen eines anderen Organs, geben sie vor, was hier passiert werden soll, dann wird das sicherlich schwieriger. Nur nach den Maßstäben, die wir bisher hatten, insbesondere des FG Hamburg, hat man immer so eine potenzielle Betrachtung gemacht und hat gesagt, naja, es reicht eigentlich schon, wenn die Destinatäre die Möglichkeit haben, hier entweder in der bestehenden Satzung oder vielleicht sogar, indem sie diese Satzung ändern können, sich irgendwie eine Mehrheit zu verschaffen in den Stiftungsorganen. Und dann könnten sie ja entscheiden über die Verwendung des Stiftungsvermögens. Und schon das reicht, damit es ihnen nicht rechtlich und tatsächlich entzogen ist. Und da hat der BfH jetzt sehr deutlich gesagt, auf diese Potentialitäten kommt es nicht an, sondern wir schauen in den jeweiligen Veranlagungszeitraum, in die zivilrechtlichen Befugnisse, die jetzt gerade bestehen. Das Finanzamt hatte hier auch nochmal das FG gerügt und gesagt, man hätte hier noch mehr ermitteln müssen, warum denn oder unter welchen Voraussetzungen hier vielleicht der Stiftungsrat hätte neu bestimmt werden können durch die Destinatäre. Und da hat der BfH gesagt, nee, muss man nicht, darauf kommt es nicht an. Das sind alles potenzielle Erwägungen für die Zukunft. Uns kommt es darauf an, wie sind die Befugnisse in den Stiftungsorganen jetzt zu diesem Zeitpunkt, in diesem Veranlagungszeitraum. Und das ist eine wichtige Botschaft, weil das allein ja schon sehr viel Rechtssicherheit gibt, indem man sagen kann, wir schauen uns die aktuelle Satzung an, bewerten die. Und wenn wir dann feststellen, die passt, dann ist das gut. Wenn die nicht passt, kann man die gegebenenfalls anpassen, kann sie in sichereres Fahrwasser überführen. Und auch das funktioniert dann jedenfalls für die Zukunft.
Ja, was sehr gute Nachrichten sind, das muss man in der Tat sagen. Also insoweit bringt tatsächlich die Entscheidung hier Klarheit. Ja, und wahrscheinlich ist im Grunde das Gebot, dass man einfach den Stiftungsräten, die dann ja Dritte sind, dass man denen einfach hinreichenden Spielraum auch einfach überlässt, sodass sie einfach auch noch eine große Entscheidungsmöglichkeit haben, dass natürlich der Stifter letztlich den Rahmen vorgibt und die Linien vorgibt. Und das ist ja selbstverständlich. Ja? Und letztlich, das ist ja auch der Hintergrund eines Stiftungsgeschäftes, ja? Dass ich sage, ich will meine Familie absichern, will bestimmte Dinge damit bewirken. Also ich glaube in der Tat, das kann nicht schädlich sein. Und ich glaube, was nach der Entscheidung auch nicht schädlich sein kann, das ist das, was ich gerade sagte. Also wenn zum Beispiel so ein Stifter sich entscheidet auf einer unteren Ebene, also nicht in der Stiftung selbst, aber ich stelle mir vor, wir haben ein Familienunternehmen, das in so einer Stiftung ist und in dem Stiftungsrat sitzen Dritte, ja, und darunter gibt es das Familienunternehmen. Wenn dann in dem Familienunternehmen diese Person, der Stifter, selbst dort die Geschäfte führt, ja, hätte ich das Gefühl, ist das unkritisch, ja, weil das mit der Stiftung nichts zu tun hat im Ergebnis. Oder würde ich das anders sehen?
Nee, das würde ich genauso sehen. Ich glaube, das ist durch dieses Urteil auch nochmal deutlicher geworden, weil eben auf die zivilrechtliche Ebene oder zivilrechtliche Lage auf Ebene der Stiftung abgestellt wird.
Ja, würde ich auch so sehen. Das muss man trennen und man muss dann sagen, auf Ebene der Stiftung sind die Gesellschaftsanteile, wenn über die verfügt werden soll, das ist die Frage, wer darf das, das darf der Stiftungsrat. Aber wie jetzt in der Stiftung die Geschäfte geführt werden, im Unternehmen die Geschäfte geführt werden, das ist eine andere Frage.
Vielleicht noch eine weitere Frage. Ich meine, unsere Hörer werden natürlich die berühmte Liechtensteinische Privatstiftung kennen, vielleicht auch die österreichische Privatstiftung. Welche Jurisdiktionen sind denn noch so bekannt eigentlich für privatnützige Stiftungen? Also das ist hier eine Schweizer Stiftung, was mich wundert, weil eigentlich das einem sehr, sehr selten über den Weg läuft. Das weiß ich gar nicht, Tim, ob sich da mal was auch im Schweizer Stiftungsrecht tut, damit die vielleicht auch wieder attraktiver werden. Und vor allem mit der Entscheidung würden die es ja tatsächlich werden, ne?
Ja, absolut. Das ist eine weitere Botschaft, die man mitnehmen muss. In der Tat sind bisher Familienstiftungen im Schweizer Recht nur eingeschränkt möglich. Ich sagte das gerade schon mal. Es ist nicht möglich, den Familienangehörigen voraussetzungslos Mittel zuzuwenden, also eine reine Unterhaltsstiftung nennt man das auch, die ist unzulässig, sondern es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen Familienangehörige nur durch die Stiftung begünstigt werden können, insbesondere persönliche Notlagen, also eine gewisse Bedürftigkeit, kann man sagen, wird da vorausgesetzt. Das ist in der Tat im Fluss. Es gab im Februar 2024 eine Entscheidung im Schweizer Recht, die dazu geführt hat, dass der Bundesrat jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Vorschlag zur Reform der Familienstiftung vorlegen muss. Es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Es kann zu einer Liberalisierung führen, das ist auch durchaus vorgeschlagen. Es könnte aber auch sein, dass man hier Einschränkungen aus anderen Staaten übernimmt. Und da ist das Stiftungsrecht international betrachtet sehr divers. Wir haben teilweise Beschränkungen in der Zeit, beispielsweise in Österreich, da besteht die Stiftung nur für einen Maximalzeitraum und danach wird das Vermögen dann wieder auf einen anderen Rechtsträger überführt. Wir haben Jurisdiktionen, die privatnützige Stiftungen generell ablehnen. Beispielsweise Frankreich, die sagen, Stiftungen, so eine Verselbstständigung von Vermögen, die soll es nur geben, wenn das dann dem Gemeinwohl dient und nicht zu privatnützigen Zwecken. Wir haben aber auch Rechtsordnungen, die letztlich so wie die deutsche Rechtsordnung auch sagen, die Stiftung ist ein neutrales Instrument und das kann zu jedwedem Zweck benutzt werden, sowohl privatnützige Zwecke ohne weitere Einschränkungen als auch gemeinnützige Zwecke. Das ist im Kern eine rechtspolitische Entscheidung, die in den Ländern unterschiedlich getroffen wird und man muss sagen, dass da in der Schweiz es jetzt schon starke Stimmen gibt, die sagen, letztlich weichen die natürlichen Personen, die entsprechendes Vermögen haben, hier jetzt gerade auf liechtensteinische Stiftungen oder österreichische Privatstiftungen aus. Und warum sollen wir dann nicht in unserer eigenen Rechtsordnung auch ein attraktives Stiftungsregime anbieten? Und wenn man das so sieht, dann könnte das durchaus dafür sprechen, dass die Schweiz sich hier vielleicht in die Richtung einer Liberalisierung bewegt.
Ja, vor allem, wenn das wirklich jetzt eben in Richtung Drittstaaten auch geht. Also vorher hätte man ja gesagt, Mensch, die Schweiz, das ist nett, dass es das gibt. Aber da haben wir den Schutz über 15.6 Außensteuergesetz nicht. Und den hätten wir dann jetzt und so weiter dann auch für Drittstaaten. Aber denkbar wäre das auch jetzt, uns ist jetzt kürzlich auch in den USA eine Stiftung über den Weg gelaufen, ja, die New Hampshire Foundation. Da hätten wir bisher auch gesagt, Mensch, da haben wir leider nicht den Schutz, ja, über 15.6 ASDG, aber da würden wir jetzt auch hinkommen, zumal wir vollen Informationsaustausch mit den USA haben. Also ich glaube, da bekommt man sogar mehr Informationen manchmal, als man will. Ja, und das heißt, da sind die Voraussetzungen alle gegeben. Vielleicht eine weitere Frage, letzte Frage an euch. Würdet ihr sagen, dass diese Entscheidung sich jetzt nur auf Stiftungen auswirkt oder würdet ihr sagen, auch die im kontinentaleuropäischen Bereich so ungeliebte und unbekannte der unbekannte Trust sozusagen, den kann ich auch darunter packen.
Der wird auch darunter fallen, also 15.4 ASDG sagt ja, dass die das 15 auch oder diese Zurechnungsbesteuerung auch auf Vermögensmassen Anwendung findet. Und da gilt genauso die Ausnahme von 15 Absatz 6, wie sie auch für die Stiftung gilt.
Wobei wir da in interessante Fragen reinkommen, weil wir bei der ersten Frage, die ich vorhin angesprochen habe, haben wir denn überhaupt einen Übergang im Sinne von zivilrechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum? Und zivilrechtliches Eigentum auf einen Trust ist nach deutscher Rechtsvorstellung schon schwierig. Also ist zivilrechtliches Eigentum überhaupt übergegangen? Und bei den Anforderungen, die wir uns da ansehen, da war man teilweise schon eher restriktiv und hat gesagt, naja, wenn das dann alles noch wieder geändert werden kann und jederzeit da die Bestimmungen geändert werden können, dann führt das vielleicht schon gar nicht dazu, dass wir diese Vermögensmasse hier als Körperschaft im deutschen Recht behandeln. Und da muss man mal sehen, wie sich das dann zu 15 Absatz 6 verhält. Also wenn ich über die erste Schwelle drüber gekommen bin, ob ich nicht dann im 15 Absatz 6 ohnehin in einem Bereich bin, wo wir gar keine großen Änderungsmöglichkeiten mehr einräumen können und wir dann da in einer relativ starren Konstruktion sind.
Ja, wo man dir sagen würde, eigentlich, wenn der Trust irrevocable ist, ja, dann sollte das eigentlich funktionieren. Vielleicht auch eine letzte Frage an dich, Tim, was ich ehrlich gesagt nie verstanden habe. Also, dass uns der Trust so schwer fällt, ja, das begründet man ja immer damit, dass man sagt, ja, zivilrechtlich kennen wir den nicht und das ist irgendwie alles komisch. Aber, und du hast ja auch gesagt, zivilrechtlich geht das Eigentum eigentlich über. Ja, aber wir kennen auch die Treuhandstiftung, die nicht rechtsfähige Stiftung in Deutschland. Und ehrlich gesagt, da geht auch kein Eigentum auf irgendwas über, weil es keinen Rechtsträger gibt letztlich oder weil die Stiftung selbst nicht rechtsfähig ist, sondern das macht jemand anders, nämlich der Treuhänder für die. Und das ist für mich ehrlich gesagt aus meiner Sicht gar nicht so weit entfernt von einem Trust. Und das kennen wir für steuerliche Zwecke. Und wahrscheinlich haben sich letztlich, weil sich Zivilrechtler damit wahrscheinlich weniger beschäftigt haben in der Vergangenheit, hat man diese Parallele vielleicht auch nicht gezogen. I don't know, ja, also das, sondern letztlich ist das ja dann nur für steuerliche Zwecke insoweit anerkannt an Gebilde. Also ja, also das wäre die Frage, Tim, an dich, ob da vielleicht irgendwas ist.
Ja. Ja, also das ist natürlich völlig richtig. Wir sind da eigentlich steuerrechtlich sehr weit und behandeln auch Konstellationen, die zivilrechtlich etwas ganz anderes sind als eine rechtsfähige Stiftung, steuerrechtlich komplett gleich. Schenkung unter Auflage, Treuhandverträge und Ähnliches können so ausgestaltet werden, dass wir da steuerrechtlich eine Vermögensverselbstständigung erzielen und eine nicht selbstständige Stiftung haben. Und das ist das, was am nächsten dran ist an einem Trust nach deutschem Verständnis. Das würde ich auch so sehen. Aber auch da muss man dann, ja, damit wir das anerkennen, wenn wir jetzt über eine deutsche nicht selbstständige Stiftung nachdenken, fordern wir auch eine gewisse Verselbstständigung. Ja. Und all die Fragen, die wir jetzt hier bei 15 Absatz 6 diskutiert haben, wie viele Änderungsmöglichkeiten darf es denn da geben? Wie viele Einflussmöglichkeiten von demjenigen, der das Vermögen hingegeben hat, dürfen denn noch bestehen? Die stellt man dann hier auch. Und auch da müssen wir sie dann immer einmal stellen unter der Frage, geht das Vermögen überhaupt auf eine verselbstständigte Vermögensmasse über? Und nur wenn wir über diese Hürde gekommen sind, kommen wir überhaupt in den 15 rein und dann auch in den 15 Absatz 6 und können uns fragen, wie viele Einflussmöglichkeiten dürfen denn jetzt hier noch bestehen?
Was interessant ist, wobei wir da ja eigentlich erlauben, Tim, dass der Stiftungsvorstand, ja, das kann auch der Stifter sein, der kann im Stiftungsvorstand sitzen. Ja. Wir sagen nur, du solltest nicht in der Geschäftsführung des Treuhänders sitzen, der letztlich das Vermögen betreut. Ja?
Ja.
Das ist ein bisschen eine Abweichung zu dem, was wir jetzt unter 15.6 unseren Mandanten empfehlen, wo wir sagen, geht nicht in die Organe der Stiftung, im Beirat das in Ordnung, aber ihr solltet nicht die Vertretungsorgane sein.
Ja? Ja, es sind abgeschichtete Fragen, die man sich jeweils für sich betrachtet anschauen muss. Und die werden komplexer, wenn man über die Grenze schaut und dann rechtsgebildetes ausländischen Rechts hat, aber die Fragen bleiben dieselben.
Ja, super. Götz, möchtest du noch was sagen?
Oh, ich versuche die ganze Zeit dazwischen zu kommen. Ich glaube, in der Tat muss man sich, glaube ich, jetzt hier, aber das würde hier zu weit gehen, aber auch mal überlegen, was man, also wie viel man zurückdrehen kann jetzt bei Stiftungen. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel immer einen sehr konservativen Weg gewählt und die Trennung der Stifter von dem Vermögen der Stiftung immer sehr deutlich gemacht. Man kann natürlich jetzt schon überlegen, wie viel dazu erforderlich ist, wie konservativ man unterwegs sein muss. Hätte natürlich immer noch einen vorsichtigen Ansatz, aber das, was du, Tim, vorhin angesprochen hast, fand ich sehr interessant durch diese Veranlagungszeitraum bezogene Betrachtung, muss man in der Tat überlegen, ob man jetzt nicht dazu in der Lage ist, so Catch-all-Klauseln auch einzuführen, die für die Zukunft wenigstens eine Verbesserung besorgen. Also dass man sagt, hier, die ist ja ganz klar, dass das hier eine intransparente Stiftung aus deutscher Sicht sein soll. Lassen wir nicht Änderungen der Gestalt immer zu, die eigentlich Verbesserungen bezüglich der Position der Intransparenz und der Hinzurechnung nach 15 ASTG auch erlauben. Das würde ja im Grunde genommen Sinn machen, um da diese Nachbesserungen dann eben auch zivilrechtlich zuzulassen, die wir möglicherweise jetzt steuerlich können.
Oder noch besser, dass wir Änderungen zulassen, so eine Catch-all-Klausel, die nicht zu einer Intransparenz führen aus Sicht einer beteiligten Jurisdiktion hier. Und vice versa. Man weiß ja manchmal nie, wer plötzlich hier so als Begünstigter mit auftritt, ja, womit man dann nämlich auch plötzlich das mal in eine andere Richtung drehen muss, weil zum Beispiel, wie Tim das schon gesagt hat, je weiter man nach Süden kommt, jedenfalls mal in Europa, desto schwerer tut man sich letztlich mit solchen privatnützigen Stiftungen. Also die Spanier, da tun sich ja sehr schwer damit, das irgendwie da zu verstehen, was das eigentlich ist, das zu akzeptieren. Ja, und vielleicht ist das eben ein Begünstigter, der in Spanien plötzlich ansässig ist, dann muss man vielleicht nochmal nachjustieren, damit auch wieder das ein bisschen strenger ist.
Also auch hier hat man ja wieder ein Mehrebenenproblem. Steuerrechtlich wissen wir jetzt, wir können relativ viel vielleicht ändern und uns interessiert immer nur der Status quo in einem Veranlagungszeitraum. Zivilrechtlich muss man immer genau schauen, wie viel kann ich denn eine Satzung überhaupt anpassen, und das kommt dann darauf an, welches Zivilrecht ist hier anwendbar, und da sind die Rechtsordnungen auch durchaus unterschiedlich, wie viel Gestaltungsspielraum der Stifter oder dann nach Ableben des Stifters, nach Errichtung der Stiftung, die Stiftungsorgane haben, wofür man eine Zustimmung der Stiftungsaufsicht, wenn es eine solche gibt, in den jeweiligen Ländern braucht. Und auch da muss man dann sich das genau anschauen. Aber in der Tat, tendenziell aus steuerrechtlicher Perspektive würde ich sagen, hier ist jetzt mehr Flexibilität möglich. Das ist auch gut, weil man ja auch an anderer Stelle sagen muss, diese veranlagungszeitraumbezogene Betrachtung, die gilt auch für die anderen Tatbestandsmerkmale. Auch das sagt der BfH deutlich. Bei der Frage, wer ist denn vielleicht anfallsberechtigter? Da muss man so eine Prognose machen, wer ist wohl derjenige, der bei objektivierter Betrachtung im Zeitpunkt der Auflösung der Stiftung was bekommt. Auch das ist jeder Veranlagungszeitraum für sich zu betrachten und hängt dann eben vielleicht auch davon ab, wie entwickeln sich da Familienstämme, wo sind jetzt noch Angehörige, was für Vorgaben gibt es in der Satzung, wann jemand subsidiär eintritt, und dann kann sich das auch verschieben, wann ich im Anwendungsbereich der Stiftung bin und wann nicht. Also des 15 ASTG bin und wann nicht.
Ich hätte ja noch ganz viele Fragen, aber die müssen wir mal ein andermal beantworten. Ja, also weil wenn wir schon im Stiftungszivilrecht sind, auch solche Fragen kann man eben auch so Stiftung, Identitätswahn vielleicht in eine andere Rechtsordnung bewegen, die vielleicht ein bisschen flexibler ist und so. Aber das verraten wir jetzt nicht, ob das geht oder nicht.
Da könnte man noch viel zu sagen. Eine Sache vielleicht noch, die in dem Urteil drinsteckt, auch ein generelles Problem. Der BfH spricht hier auch die Abstimmung oder fehlende Abstimmung zwischen Erbschaftssteuer und Einkommensteuer an. Auch da geht es um den Begriff des Anfallsberechtigten. Nur ganz kurz, Ruben hatte das vorhin auch schon mal erwähnt, im Schenkungssteuerrecht gibt es den Begriff des Zwischenberechtigten einer ausländischen Vermögensmasse, und der BfH sagt hier, das sind zwei verschiedene Begriffe, es gibt keinen Konnex dazwischen. Wir müssen Einkommensteuer und Schenkungssteuer streng voneinander trennen. Damit liegt er ganz auf der Linie des zweiten Senats, der die weitergeführt hat und gesagt hat, und wenn das dazu führt, dass ein Vorgang sowohl der Einkommensteuer als auch der Schenkungssteuer unterliegt, dann sehen wir darin prinzipiell kein Problem, solange das innerhalb der jeweiligen Steuerart folgerichtig ist. Auch das muss man mitnehmen, da ist nicht alles geklärt, und gerade bei ausländischen Stiftungen sind zumindest Fälle denkbar, in denen man zu einer solchen Doppelbesteuerung kommt. Da muss man natürlich in der Beratung dann besonders darauf aufpassen, dass man das möglichst vermeidet.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, damit machen wir einen Schlussstrich. Wir danken euch sehr, Ruben und Tim.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Sehr gerne. Sehr aufschlussreiche Gespräch zu diesem interessanten Urteil, das uns ja sicher deutlich hilft. Einen schönen Tag euch und vielen Dank fürs Mitmachen.
Tschüss.
Taxpod, der Steuerpodcast.